Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Eine simple Lenkstange, ein dünn gepolsterter Ledersitz, ein Holzrahmen, Speichenräder wie von einer Kutsche, die von zwei Stützrädern flankiert werden. Und auch die schwarze Metallskulptur in der Mitte, die erschließt sich jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick. Und doch kann man erahnen, wozu dieses Gerät mal gedacht war. Vielleicht habt ihr es mit dieser knappen Beschreibung schon erkannt. Ich stehe vor dem Daimler Reitwagen, dem ersten Motorrad der Welt. Ob sich aber 1885 irgendjemand vorstellen konnte, dass Motorräder heutzutage Lieblingshobby, Leidenschaft und Herzensangelegenheit unzähliger Menschen sind? Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Redakteur und Podcaster bei Motorrad, und ich bin heute im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart, wo sich heute, am 1. April 2025, die gesamte Branche zur Preisverleihung des Motorrad des Jahres trifft und die Ergebnisse unserer großen Leserwahl präsentiert bekommt. Denn 140 Jahre nach dem Reitwagen ist die Motorradwelt so vielschichtig wie nie. Und in dieser Sonderfolge nehme ich euch mit auf die Veranstaltung. Wir werden Menschen aus der Industrie hören und ein paar ganz besondere Kurzinterviews auch noch hören. Aber Motorrad des Jahres, was war das nochmal? Das soll uns am besten nochmal Motorrad-Chefredakteur Uwe Seitz erklären.
Ja, das ist unsere Leserwahl, die wir jedes Jahr haben. Eigentlich die Prämierung der Ergebnisse der Leserwahl. Wir wählen ja, oder unsere Leser wählen jedes Jahr in den 12 Kategorien die besten Motorräder. Dann in den Bekleidungs- und Zubehörkategorien die besten Marken. Und das feiern wir dann anständig und laden dazu die wichtigsten Vertreter der Industrie ein.
Und nach der Begrüßung geht's auch schon bald los mit der Preisverleihung. Vielleicht habt ihr ja auch abgestimmt. Zur Wahl standen jedenfalls 274 Kandidaten aus insgesamt 12 Kategorien. Und wir hören mal rein, wer in der 125er-Klasse gewonnen hat.
Und dann blicken wir auf den ersten Sieger des heutigen Abends, die KTM 125 Duke. Herzlichen Glückwunsch!
Hersteller auf, sich ihre Preise abzuholen.
Und wie immer hören wir im Anschluss auch ein kurzes Statement des Gewinners.
Wie wir alle wissen, aber umso fröhlicher stimmt einem doch, dass die Jugend zu euch hält und auf KTM große Stücke hält.
Ja, also ich habe schon bei den letzten Verleihungen immer wieder mal gesagt, die 125 Duke ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Motorrad. Die 125er Kategorie einfach eine sehr wichtige Kategorie für uns. Ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung, mein erstes Motorrad war die KTM 125 Duke und seitdem bin ich treuer KTM-Fahrer und genau deswegen halt auf die Hoffnung.
Genau, nein, wir drücken euch die Daumen und natürlich herzlichen Glückwunsch nochmal zum ersten Platz.
Das war Marcel Stehberg von KTM. Und weiter geht's schon mit den Supersportlern, wo wie im letzten Jahr die BMW M1000 RR auf Platz 1 stand. Hören wir doch mal rein, was BMW-Motorradchef Markus Flasch dazu sagt.
Jetzt habt ihr ja wirklich alles gegeben, um Weltmeister zu werden. Jetzt seid ihr Weltmeister. Am Wochenende ist auch super gelaufen in Portimao. Wer besser als du, Markus, könnte uns jetzt sagen, gibt es das noch, das Win on Sunday, Sell on Monday?
Ja, also erstmal möchten wir bedanken bei den Wählern für diese kundige Wahl. Das freut uns sehr, das bedeutet uns auch sehr viel. Und dann möchten wir auch bei dir bedanken für die hohe journalistische Professionalität in deinem Bereich. Das freut uns sehr. Und das mit dem Sell on Monday, das funktioniert nach wie vor. Das geht auch an Dienstagen, manchmal auch an Freitagen. Also wir sind da sehr, sehr zufrieden sein.
Jetzt geht es um die kombinierte Kategorie Enduro und Supermoto.
Hier sind unsere Top 3. Auf Platz Nummer 3 gibt es ein Stechen. Die Ducati Hypermotard 59 und die Honda Africa Twin. Punkt gleich mit 8,6%. Teilen sich den dritten Platz. Die Yamaha Tenere 700 auf Rang Nummer 2. Und dann kommt unser Sieger und das ist die BMW F900 GS. Herzlichen Glückwunsch!
Als nächstes kommen wir zum Adventure Touring Segment. Das sind also Reise-Enduros mit 19 Zoll Vorderrad. Liegt hier der Dauerbestseller GS wieder vorne oder gibt es dieses Jahr vielleicht eine Überraschung?
Der dritte Rang geht an Moto Guzzi mit der V85 TT. Rang Nummer 2, die Ducati Multistrada V4. Und, Uwe hat ein bisschen gespoilert, die BMW R1300 GS. Platz Nummer 1, herzlichen Glückwunsch.
Also das ist sie jetzt, das Motorrad, das die meisten Punkte abgeräumt hat in der 1000-Punkte-Wertung. Ist ja, wenn man sie anguckt, so zur Vorgängerin, die ja auch Dauersiegerin ist, die ja auch euer Verkaufsschlager ist, schon ein radikal umgebautes Motorrad. Also als ich gefahren bin, ich habe mich wahnsinnig an den Megamoto damals erinnert gefühlt. Super, super sportlich, aber jetzt noch mit mehr Dampf. War euch das Risiko bewusst, was ihr mit dem Kunden dann anstellt? Oder habt ihr gesagt, das ist genau das, was ihr braucht?
Ich würde schon sagen, wir haben gesagt, das ist genau das, was sie brauchen. Wir hatten ganz klar ein Ziel. Und das war gegenüber der Vorgängerin, die jetzt nicht als schlechtes Motorrad bekannt war, die Messlatte über nochmal höher zu legen. Und klar, ich behaupte jetzt, es ist uns gelungen. Das zeigt der Preis auch, den ich jetzt zum zweiten Mal in Empfang nehmen darf, was mich natürlich echt auch tierisch freut. Und das Ergebnis bei euch im Test zeigt es auch. Deswegen freuen wir uns natürlich riesig, dass es so gut ankommt. Auch die hat sich, auch die 1300 GS hat sich deutlich verändert. Und super cool, dass es so gut ankommt. Die Adventure genauso, auch ihre eigene Position. Sind wir schon arg zufrieden mit.
Gut, wunderbar. Wir haben sie jetzt im Dauertest. Ich genieße sie immer wieder mal.
Ja.
Und dann bleibt mir nur herzlichen Glückwunsch und mach weiter.
Dankeschön.
Das war Christoph Lischka, der Entwicklungschef von BMW Motorrad. Und damit kommen wir auch schon zu den Einsteigerbikes der A2-Klasse, wo seit Jahren die 390 Duke von KTM den Titel verteidigt.
Unsere Top 3 der Einsteigerbikes 2025. Und Honda mit der CB500 Hornet und der CBR500R auf Platz 3. Dann die Nummer 2, die Triumph Speed 400 und Scrambler 400. Und der erste Platz geht nochmal ans Haus KTM mit der 390 Duke. Gratulation!
Auch in der Rollerklasse hat ein ganz bestimmtes Modell schon einen Stammplatz.
Gucken wir mal drauf, wer weiß, was passiert. Auf der 3 ist es auf jeden Fall schon mal das Haus Vespa mit der GTV 300. Dann auf der 2 die Yamaha T-Max Tecmax. Und Platz Nummer 1, nicht die allergrößte Überraschung des heutigen Abends, Vespa mit der GTS 300. Gratulation!
Und in der Touring als auch in der Crossover-Kategorie dominiert mal wieder BMW. R1250 RS und M1000 XR sind wie schon 2024 auf Platz 1. Bei den Naked Bikes und bei den Power Nakeds, da gibt es aber zumindest einen Wechsel an der Spitze. Wir hören mal wieder rein und hören im Interview, kleiner Spoiler, Johannes Stilz von Ducati Deutschland.
Jo, und der erste Preis geht an die Ducati Street Fighter V2. Ist ja eigentlich noch gar nicht im Markt oder jetzt ganz frisch im Markt. Wir durften vor 2-3 Tagen zum ersten Mal überhaupt damit fahren. Und ihr habt den Motor ja komplett neu gemacht. Es ist ein komplett neues Motorrad. Kam von 0 auf 1. Eigentlich eine Wahnsinnsleistung. Wie geht's da weiter?
Ja, wie du sagst, letzte Woche erst Pressetest in Almeria gehabt. Berichte, Videos kommen am 7. April. Bike kommt jetzt im April auch in den Handel. Ja, wir freuen uns dann.
Ja, wir freuen uns auch drauf auf die ersten Tests. Dann muss sie sich bewähren.
Mit dem Herrn Bildel schon in Kontakt, ja.
Ja, bitte sag frühzeitig Bescheid.
Und wie sieht's denn bei den Power Naked Bikes aus?
Und der Sieger, da ist die nächste Trophäe für BMW, die M1000R. Herzlichen Glückwunsch!
Zwischendurch werden übrigens auch die Best Brands vorgestellt. Also auch darüber konnten unsere Leserinnen und Leser abstimmen. Also zum Beispiel über die Hersteller von Airbag-Westen, Biker-Jeans, Bremsen, Filialisten, Gepäckanbieter, Tankstellen oder Werkzeughersteller. Und natürlich konntet ihr auch über das Thema Reifen abstimmen. Aber das Thema Reifen ist auch etwas, das auf dieser Veranstaltung besonders hervorgehoben wird. Nämlich mit einem fast 2 Meter hohen Stapel verschlissener Sportreifen, an dem ich meinen Kollegen und Cheftester Carsten Schwers abfange. Carsten, wir stehen ja jetzt neben einem großen Reifenstapel vom letzten Reifentest, meine ich. Und da hinten steht ja der Reitwagen quasi noch auf Holzrädern. Du bist Metallrädern sogar.
Also Holzrad mit Metall.
So, Genau, und du bist ja quasi bei jedem Reifentest mit dabei gewesen. Was hat sich denn da in den letzten, ich will jetzt nicht von letzten 140 Jahren reden, aber was hat sich denn allein in den letzten 20 Jahren so getan?
Ja, also man muss schon sagen, in den letzten 20 Jahren hat sich aus meiner Sicht relativ viel getan. Also in den ersten 10 Jahren von vor 20 Jahren, da gab es immer so 2, 3 Reifen, die oder auch mal 4, die nicht so gut performt haben in dem einen oder anderen Segment. Und es wurde dann zunehmend immer weniger. Und in den letzten 10, 8, 5, 4 Jahren sind die Reifen echt auf einem richtig Top-Niveau. Also die Premium-Reifen sind aus meiner Sicht sehr gut und da gibt es auch keine schlechten Reifen mehr, aber sie haben halt verschiedene Charaktereigenschaften. Das ist eigentlich so der Unterschied, der in den letzten Jahren so sich ergeben hat. Die einen setzen halt mehr auf Nass-Performance oder Alltag oder auf ein bisschen mehr Mileage, also auf Laufleistung. Aber es gibt keinen richtig schlechten Reifen mehr, sondern eher so eine Ausrichtung, eine Charaktereigenschaft.
Neben dem Reifenstapel spielen auch noch zerstörte Adventure-Helme und zerrissene Motorradjeans die Eyecatcher. Mein Kollege und Servicechef Robert Glück erklärt, warum.
Ja, was hat es damit auf sich? Wir zeigen hier verschlissene Reifen, zerstörte oder gecrashte Helme und getestete Hosen mit abgeschnittenen Beinen. Wir stellen damit plastisch unsere Testarbeit im Bereich Service und Zubehör und Bekleidung dar. Und es kam auch gut an, den Leuten hat es gefallen. Sie konnten endlich mal was gucken und auch ein bisschen Reifen schnuppern.
Und wir springen nochmal zurück zur Preisverleihung und zu den Modern Classics, also Motorrädern, die klassisch aussehen und modern fahren. Und das ist ja eine Kategorie, wo die Kawasaki Z900RS seit Jahren an der Spitze steht. Konnten ihr die neue BMW R1290 oder die Triumph Speed Twin dieses Jahr den Rang ablaufen?
Sieger der Kategorie ist die Kawasaki Z900RS. Herzlichen Glückwunsch.
Zuerst mal herzlichen Dank. Wir nehmen das Ganze mit Freude und Demut an. Freude natürlich 8-mal in Folge, das ist nicht selbstverständlich. Und Demut aus dem Grund, dass eure Leser jetzt zum 8-mal das Motorrad gewählt haben. Sicher ist es so, Neo, Klassik, schwierig, so ein Modell zu pflegen, ohne den eigenen Spirit zu verlieren. Und wir haben aber trotzdem vor, und wir haben auch einiges im Köcher, um dann auch entsprechend auch nächstes Jahr wieder zumindest mitkämpfen zu können.
Wir sind sehr gespannt, Jürgen, und nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zum 8. Mal mit der Z900RS ganz oben. Herzlichen Dank.
Und in diesem Segment habt ihr noch Jürgen Höpker-Seibert gehört, der Leiter von Kawasaki Deutschland. Und der letzte Pokal, der an diesem Abend überreicht wird, steht für die Chopper und Cruiser. Und der ging die letzten Jahre an ein Motorrad mit fast 2,5 Liter Hubraum. Hören wir mal rein.
Auf Platz Nummer 3, Harley Davidson, die Harley Davidson Fatboy. Auf Platz Nummer 3, die Ducati Diavel V4. Auf der 2 und Platz Nummer 1 geht an Triumph mit der Rocket 3. Gratulation und Applaus.
I think this is the fifth or the sixth time we've won this award. So quite clearly, you know, the public love the bike. I love the bike. I've got one in my garage, so I'm never going to sell it. And yeah, great bike.
Steve, thanks very much for the job. Thanks for making this rocket instead of the old one.
Yeah.
Very good job. Thank you.
Thank you.
Das war im englischen O-Ton Steve Sargent, der Entwicklungschef aus England. Und in Summe bedeutet das also 6-mal Platz 1 für BMW, 2-mal Platz 1 für KTM und Ducati, Kawasaki, Triumph und Vespa jeweils 1-mal. Und jetzt kommen wir zur kleinen Besonderheit dieser Sonderfolge, denn ich habe die Gewinner nach der Preisverleihung um ein Interview gebeten. Aber wir wissen ja, die CEOs, Chefs, Marketingleiter, die haben alle immer viel zu erzählen und für unseren Podcast sollten sie sich ein bisschen kurz fassen. Und wer schon mal im Mercedes-Benz-Museum war, der wird die futuristischen Aufzugskabinen kennen. Und eine davon haben wir an diesem Abend zur Podcast-Kabine umgewandelt. Für die Gäste bedeutet das also eine kurze Redezeit, denn nach dem Aufsetzen des Headsets drücke ich aufs Knöpfchen und die Zeit läuft. Der erste Fahrgast ist Marcel Stebeck von KTM.
Wir starten mal unsere Fahrt.
Genau, bei der schwierigen Lage gerade. Unsere Leser haben ja KTM nicht abgeschrieben. Wir haben euch, oder sie haben euch zweimal auf Platz 1 gewählt. Sind das gute Nachrichten für 2025?
Das sind auf jeden Fall gute Nachrichten für 2025. Wir wollen weiterhin einer der führenden Motorradhersteller in Europa bleiben. Und wir haben unsere Strategie auch in Zukunft darauf ausgelegt, dass wir natürlich mehr für die Community machen werden. Also wir sind nicht nur produktgetrieben oder nicht mehr so stark produktgetrieben, sondern wir machen natürlich auch extrem viel für die Community.
Das ist wie aufs Stichwort, jetzt haben wir schon die Hälfte, wir sind schon oben angekommen. Lass mal die Frage einfach weg. Okay. Dann kommen wir zur quasi schon wieder Abschlussfrage, die wir heute Abend jedem stellen, weil Ride the Future ist ja auch das Motto des Abends. Was fahren wir in 10, in 20 Jahren, Marcel?
Ich bin großer Freund davon, dass wir weiterhin Verbrenner fahren. Wir sind eine getriebene Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Wir sind eine leidenschaftgetriebene Gesellschaft und das soll auch so bleiben. Und der Verbrenner ist einfach, ja, das Ding im Motorrad.
Und wir sind wieder im Foyer angekommen. Vielen Dank, Marcel. Vielen
Gerne. Dank.
Als nächstes habe ich Christian Pingitzer, Head of Product Management bei BMW Motorrad, in den Aufzug gebeten. So, bei mir ist jetzt Christian Pingitzer von BMW und wir fahren schon wieder los. Erste Frage, habt ihr in München überhaupt noch Platz für die ganzen Pokale?
Ja, wir haben schon eine Weile, wir haben eine ganze Menge bekommen schon, aber natürlich haben wir noch eine Vitrine übrig, wo die ausgestellt werden. Ja. Sind wir ja stolz drauf.
Und wir sind ja im Mercedes-Benz-Museum, du hast bestimmt auch den Reitwagen gesehen. Wie sehr ärgert euch das, dass das erste Motorrad der Welt von Daimler-Benz kommt?
Gar nicht. Wir sind himmeldankbar, dass das so erfunden wurde und das ist unsere große Verneigung vor Daimler. Wir finden das immer super spannend und das ist unsere Begründung, unser Ursprung ist das Zweirad. Also insofern passt
okay.
Perfekt.
Wir sind schon bei der Hälfte, wir sind schon oben angekommen, wir fahren jetzt wieder runter. Das heißt, du hast jetzt relativ viel Zeit für die letzte Frage, die wir allen stellen. Das Motto ist ja auch Ride the Future. Mhm. Was fahren wir in 10, in 20 Jahren?
Ich glaube, dass die Unterschiede gar nicht so groß sein werden. Natürlich bewegt uns alle die Frage der Elektromobilität, aber wie wir sehen, ist da momentan nicht viel Bewegung im Markt. Das werden wir natürlich genau beobachten. Insofern ausgereiftere, vielleicht auch etwas leichtere Spaß- und emotionsorientierte Motorräder.
Okay, danke. Wir haben noch 3 Sekunden vielleicht für die letzte Frage. Was ist dein persönliches Motorrad des Jahres?
Mein persönliches Motorrad ist die R12G-S.
Ah, sehr schön. Okay, die Aufzugstür ist wieder offen.
Jawohl.
Vielen Dank
Danke
fürs
dir.
Interview.
Hat Spaß
Danke.
Gemacht. Danke.
Für Triumph stand Nathalie Kavafian, die Deutschlandchefin von Triumph, zur Verfügung. Bei mir sitzt Nathalie Kavafian, Deutschlandchefin von Triumph.
Ganz genau, ja.
Ich starte mal den Aufzug und die erste Frage, die Triumph Rocket gewinnt ja seit Jahren bei den Chopper, bei den Cruisern. Was glaubst du, wie lange wird es solche Superlativ-Bikes noch geben?
Ich denke, die wird es noch länger geben, aber also wir sehen halt tatsächlich schon, in dem ersten Jahr, als wir das Motorrad gelauncht haben, haben wir 1000 Stück davon verkauft und wir sehen jetzt definitiv, dass dieses Segment zurückgeht. Ja? Also wir sind immer noch Gewinner und immer noch der Top-Verkäufer, aber wir haben im Vergleich zum ersten Jahr zu 1000 verkaufen wir jetzt im Jahr 400. Also man sieht schon Rückgang, aber wie gesagt, das Segment wird halt auch kleiner und der Appetit für solche Motorräder.
Das klingt gut, wir sind schon oben angekommen, es geht gleich wieder runter.
Okay, alles klar.
Aber bevor es runtergeht, ihr habt ja vor ein paar Jahren das Projekt TE1 vorgestellt, also eine
Korrekt, ja.
elektrische Speed Triple. Gibt es dazu Neuigkeiten?
Das war ein Projekt, das war auch ein erfolgreiches Projekt. Wir haben uns aber dazu entschieden, erst ein Motorrad in Serie halt zu bringen, wenn wir die Parameter, die Kunden wichtig sind, Preis, Gewicht...
Jetzt ist hier die Kamera runtergefallen.
Preis, Gewicht und Reichweite kundenzufrieden kombinieren können und das ist bisher halt nicht der Fall.
Okay. Letzte Frage, die wir allen stellen, die hier mitfahren. Ride the Future ist ja das Motto des Abends. Mhm. Was fahren wir in 10 oder 20 Jahren? Fahren wir elektrisch? Fahren wir Wasserstoff?
Ich sag dann Bleibst nur laut Pipe, save lives.
Okay. Vielen Dank, Nathalie.
Sehr gerne.
Und jetzt hören wir nochmal Johannes Stilz von Ducati Deutschland. Ja, bei mir ist jetzt Johannes Stilz von Ducati Deutschland.
Hi Ferdinand.
Und wir fahren schon nach oben, Johannes, die Zeit wird knapp. MotoGP und nun auch MotoE sind ja quasi Ducati-Markencups, kann man sagen. Was passiert mit den ganzen Erkenntnissen? Können wir jetzt bald mal mit dem Serienmotorrad rechnen?
im E-Bereich.
Richtig.
Grundsätzlich dient der Motorsport immer der Entwicklung von Produkten. Ich glaube, Moto E ist ein spannendes Thema, was noch ein bisschen Zeit braucht in puncto Gewicht der Batterie, Leistungsgewicht, dass es soweit ist, dass wir es auf den Markt bringen. Insofern kann ich dazu leider noch nichts Konkretes sagen.
Okay, wir sind schon oben angekommen. Ich frage für einen Freund bzw. für die PS-Kollegen, wann können wir so ein Ding denn dann mal fahren?
Auch dazu kann ich leider nichts sagen.
Dann hast du etwas mehr Zeit für die letzte Frage, die wir jedem stellen, der hier mitfährt. Ride the Future ist ja das Motto des Abends. Mhm. Was fahren wir denn in 10 oder 20 Jahren von Ducati?
Tja, da bin ich jetzt natürlich als Vertriebsniederlassung in Deutschland nicht so nah dran.
Ja, was glaubst du persönlich?
Ich glaube, es bleibt beim Verbrenner, ich persönlich, weil es einfach für alle ein Hobby ist, Freiheit ist, hören, fühlen, alles Mögliche. Und aktuell macht es mir den Eindruck, aber ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen und bin offen für alles.
Und allerletzte Frage, was ist dein persönliches Motorrad des Jahres 2025? Der Modellname reicht.
Ich gehe auf die Streetfighter V4.
Okay, danke. Danke, Johannes.
Nächster Gast im Aufzug war Jürgen Höpker-Seibert von Kawasaki Deutschland.
So, hallo nochmal Jürgen.
Hallo.
Bei mir ist jetzt Jürgen Höpker-Seibert von Kawasaki. Und jetzt habe ich ganz vergessen auf den Knopf. Nee, habe ich schon gedrückt. Genau, eure Z900 RS gewinnt ja, wir haben es vorhin gehört, jetzt schon zum 8. Mal die Wahl in der Kategorie Modern Classics. Gleichzeitig seid ihr jetzt mit euren Hybrid- und Elektromotorrädern recht futuristisch aufgestellt. Ja. Wo seht ihr die Zukunft?
Naja, der Motorradmarkt ist sehr aufgesplittet. Also es ist eine sehr emotionale Geschichte und du musst für ganz, ganz viele verschiedene Kunden die passende Antwort haben. Und auf der einen Seite haben wir natürlich jetzt die Z900 RS, die eben diese Retro-Fans anspricht. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch Technik haben, wo in Zukunft eben auch eventuelle Gesetzeslücken und so weiter abdeckt oder Gesetzesvorhaben abdeckt.
Okay, ihr seid also gut aufgestellt. Werden wir nächstes Jahr vielleicht auch in der Kategorie Enduro eine Kawasaki sehen? Ihr habt ja auf der EICMA mal was angeteasert.
Das wird definitiv der Fall sein.
Okay, spannend. Und letzte Frage, wir sind schon auf dem Weg nach unten. Ride the Future ist das Motto des Abends. Was ist deine Meinung? Was fahren wir in 10, was fahren wir in 20 Jahren?
Um ehrlich zu sein, glaube ich, so groß wird sich das Konzept des Motorrades nicht verändern. Weil diese unmittelbare Kontakt zur Straße, zur Natur, ist das, was es eigentlich ausmacht, diese Emotionalität.
Okay. Ja. Punktlandung. Vielen Dank, Jürgen, fürs Interview.
Ja.
Dankeschön.
Und das letzte Interview, das letzte Mal, bin ich mit Dirk Michels von Piaggio Deutschland in den 8. Stock und wieder zurückgefahren.
So, willkommen im Aufzug.
Dirk, ja, hi.
Dirk Michels von Piaggio Deutschland.
Richtig, genau.
Und wir fahren schon los. Bei euch hat ja die Vespa mal wieder gewonnen.
Mal die Kategorie wieder, Roller. Ja. Das hört sich immer so großkotzig an, so ein bisschen mal wieder, aber...
Aber sie wird ja nächstes Jahr schon tatsächlich 80. Ist eigentlich so eines der langlebigsten Zweirad-Designs. Ist das für Piaggio ist es ein Fluch oder ist es ein Segen eigentlich, dieses bewährte Design?
Also, dass sich da jemand vor 80 Jahren oder knapp 80 Jahren richtig gut was ausgedacht hat, das ist natürlich ein Riesensegen für uns. Was für uns vom Storytelling her ist und auch von der Produktentwicklung und vom Produktdesign, muss ein unheimlicher Spagat sein, auch gerade für die Kollegen in Italien, immer die Technologie auf dem neuesten Stand zu halten, ohne dass das Design und die Vespa an sich an Charme verliert.
Ja, also eine Herausforderung. Herausforderung auch die nächste Frage. Wir sind nämlich schon wieder auf dem Weg nach unten. Können die elektrischen Vespa-Modelle da auch in die Fußstapfen treten?
Also Elektro gerade bei zwei Rädern ist immer noch ein etwas schwieriges Thema. Wir müssen das Thema anfassen. Wir wollen das Thema auch anfassen, um einfach auch alternative Möglichkeiten der Mobilität offenzulegen, darzustellen und anzubieten.
Okay, und das passt auch gut zur letzten Frage, die wir jetzt bis jetzt jedem gestellt haben, der hier mitgefahren ist. Weil das Motto ist ja Ride the Future. Mhm. Wie fahren wir in 10, 20, 30 Jahren? Deine persönliche Meinung?
Ich weiß nicht, ob wir noch Verbrenner fahren werden. Ich weiß nicht, ob wir noch Elektro fahren werden, ob es in Richtung Wasserstoff geht, was in anderen Kontinenten, gerade Richtung Japan, schon ein bisschen weiter ausgeprägt ist. Wir werden hoffentlich umweltfreundlicher fahren als jetzt.
Okay, dann, wir sind schon unten angekommen. Die Tür ist schon mal aufgegangen. Vielen Dank für das spontane Interview.
Danke dir.
Vielen Dank, Dirk. Und während sich die Gäste jetzt im Foyer verteilt austauschen und plaudern, wartet am Infostand des Museums noch eine kleine Attraktion. Da trauen sich sogar Einzelne auf eine Triumph Speed Triple, auf dem Kopf eine VR-Brille. Fragen wir doch mal PS-Chef Johannes Müller, was da los ist.
So, also, du darfst auf dem Motorrad Platz nehmen und diese Brille aufsetzen. Dann gebe ich dir gleich diesen Controller in die rechte Hand. Mhm. Kennst du die Strecke in Valencia?
Ja.
Ah gut, dann kannst aber du ja nachvollziehen.
Aber es ist echt sehr, sehr seltsam. Ja.
Habe ich jetzt eigentlich mal erklärt, was wir hier machen?
Nee, Johannes, erklär
also,
mal bitte.
Das hier ist die PS 360 Grad Ride the Future Virtual Reality Experience. Schön,
das
oder?
Das heißt, wir müssen künftig alle nicht mehr selber Motorrad fahren, wir können einfach uns die VR-Brille aufsetzen.
Wir können Fabi fahren lassen, der filmt das, der fährt eine schöne, schnelle Runde, einen sauberen Strich, legt sich nicht hin und wir lernen quasi auf dem Sozius bei ihm Linienführung, Blickführung und so weiter. Nein, im Ernst, also wir haben uns überlegt, ist ja nicht jeder unserer Gäste hier schon mal selber auf der Rennstrecke gewesen und wie können wir von PS, die wir das ja regelmäßig machen, diese Erfahrung quasi unseren Gästen vermitteln? Und dazu haben wir also diese Virtual Reality Fahrt aufgenommen und spielen die hier auf einer Oculus Quest, Meta Quest ab. Und die Leute haben also eine immersive VR Experience. Eine Runde Valencia.
Er hält schon mal länger durch.
Ja, ja, also tatsächlich, also wer nicht motion sick wird, grinst.
Im Hintergrund waren übrigens nochmal die Gäste aus Mattighofen zu hören. Und mit diesem Ausblick in die Zukunft schließen wir auch diese Sonderfolge. Alle Ergebnisse der Leserwahl findet ihr natürlich wie immer in Motorrad und auf Motorrad Online. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Eindrücke dieser für uns wichtigen Veranstaltung geben und bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns dann schon nächste Woche wieder in der nächsten regulären Folge von Kurvendiskussion, unserem Motorrad-Podcast. Bis bald. Ciao.